Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Martin Löschberger begrüßt Sie am Mikrofon zur Sendung Spiritualität. Sie haben es bereits angekündigt gehört. Unser Gastreferent ist Pater Gregor Lenzen, den ich nun herzlich im Studio auch begrüße. Grüß Gott, Pater Gregor Lenzen.
Grüß Gott, Herr Löschberger.
Wir haben heute auf dem Programm eine bemerkenswerte Priesterpersönlichkeit. Er wurde später in seinem Leben auch Passionist. Das trifft zu auch bei Pater Gregor Lenzen, der ja auch seit 1992 Provinzial der südeutsch-österreichischen Passionistenprovinz ist. Er wurde 1985 zum Priester geweiht. Und es geht heute um Pater Ignatius Spencer. Ignatius steckt dahinter, das ist ja nur die englische Aussprache für Pater Ignatius. Spencer ist auch ein berühmter Name. Viele von Ihnen kennen ja die Lady Diana. Und Pater Ignatius Spencer stammt aus dem Hochadel in England und ist auch ein Vorfahre von Lady Diana. Aber es geht heute nicht um dieses Thema, sondern vielmehr, wie Pater Ignatius gewirkt hat als Priester, und ganz speziell ging es ihm um die Einheit der Christen. Das Thema lautet ja Wegbereiter des Gebets für die Einheit der Christen. Wir alle kennen das aus den liturgischen Abläufen im Jahreskreis. Es gibt ja auch die Gebetswoche für die Einheit der Christen im Jänner. Und viele von uns sind vertraut, aber auch mit einer gewissen Routine schon. Man kennt das ja, ökumenisches Gebet, ökumenische Treffen. Und heute sind auch die Päpste an ganz vorderster Front bemüht, immer wieder Begegnungen anzustreben, mit allen Christen in Verbindung zu stehen. Es gibt Kongresse, alles Mögliche. Aber wir blicken ein bisschen heute zurück in die Geschichte. Und Pater Ignatius Spencer war ein wahrer Pionier auf diesem Gebiet. Davon hören wir heute in seiner Vorstellung. Das wird uns Pater Gregor Lenzen schwerpunktmäßig eben auf dieses Thema hin heute bereiten. Ich bitte um Ihren Vortrag.
Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf Ihnen heute eine interessante Persönlichkeit aus der Geschichte der christlichen Frömmigkeit vorstellen. Wie gesagt, Pater Ignatius Spencer aus unserer Kongregation der Passionisten, der auch ein echtes englisches Original war. Er wurde in einer der wohlhabendsten Familien Großbritanniens geboren, in der Gäste verkehrten, Persönlichkeiten wie zum Beispiel Admiral Lord Nelson oder der berühmte Schriftsteller Sir Walter Scott und andere. Er hatte die beste Schulausbildung genossen, war in Eton und Cambridge, war verwandt mit dem späteren Sir Winston Churchill und, wie wir schon eingangs hörten, mit der späteren Prinzessin von Wales, Lady Diana Spencer. Und damit ist er auch ein Vorfahr des künftigen Königs von England. Und wer hätte da erwartet, dass ein solches Umfeld einen potenziellen katholischen Heiligen hervorbringen würde? Wir wissen ja, dass sein Seligsprechungsprozess bereits eröffnet ist. Und doch waren es jene Verhältnisse, die den ehrwürdigen George Spencer, der unter dem Namen Pater Ignatius vom heiligen Paul bekannt wurde, geformt und geprägt haben. Die Familie von George Spencer, wie er mit seinem Taufnamen hieß, war der Herkunft nach streng militärisch, und so verwendete er häufig die entsprechende Metaphorik, um sein Leben und sein Werk zu beschreiben. Er war, wie gesagt, Engländer und Aristokrat, ein wahrhaft adliger Mann, der ein guter Europäer wurde, unbefangen im Umgang mit Fürsten und Prälaten, Kaisern und Königen, zu denen ihm seine gesellschaftliche Stellung einen leichten Zugang verschaffte. Vor allem war er jedoch ein Familienmensch, der stets die Wünsche seiner Eltern zu respektieren suchte. Nichts erfreute ihn mehr, als mit seiner Familie zusammen zu sein, sei es auf der Jagd oder in den Ferien oder bei den Weihnachtsfeiern, welche immer ein bedeutendes gesellschaftliches Ereignis im Hause Spencer darstellten. Die Liebe und Sicherheit in der Familie, die Schönheit und die Kultur seiner Umgebung hatten einen wichtigen Einfluss auf George. Er stand seinen Brüdern Fritz und Bob besonders nahe, doch seine bevorzugte Schwester war Georgina, deren Tod im Jahre 1823 eine lang anhaltende Wunde in ihm hinterließ. Als englischer Aristokrat mit europäischem Blick auf die Welt verließ George Spencer später sein anglikanisches Pfarrhaus in Althorp, trat in die katholische Kirche ein und arbeitete dann als Gemeindepriester im Industriegebiet der englischen Midlands, im sogenannten Black Country. Seine Berufung führte ihn schließlich zum Eintritt in die Kongregation der Passionisten. Und dort nahm er den Namen Pater Ignatius an und widmete von nun an sein Leben der Arbeit für die Einheit aller Christen. Ein großer Teil seiner Arbeit konzentrierte sich dabei auf Irland, weil er dachte, dass die Gebete der Iren für ihre englischen Unterdrücker von Gott erhört würden. Die Revolutionen in Amerika, Frankreich und in der Industrie hatten tiefgreifende Auswirkungen auf das England des 19. Jahrhunderts. Im Tagebuch und in den Briefen von George Spencer werden bedeutende Umbrüche in Kirche, Staat und Gesellschaft angesprochen, nicht aus der Distanz, sondern als etwas, mit dem sich George Spencer eng verknüpft sieht. In der englischen Gesellschaft fanden damals grundlegende Veränderungen statt. Und ein Glied dieser Gesellschaft, das wahrhaft großen Umwälzungen unterworfen war, war eben die römisch-katholische Kirche. Vor allem nach der Verabschiedung des Gesetzes von 1829 für die katholische Unabhängigkeit. In gewisser Weise konnte so im folgenden Jahrzehnt der Zustrom von Flüchtlingen aus dem von der großen Hungersnot geplagten Irland betreut werden. Und es war diese Bewegung, die später die katholische Kirche in England mehr als ein Jahrhundert lang prägen sollte. Das Leben von George Spencer war gekennzeichnet von der uneingeschränkten Verpflichtung zum Gebet, von der Überzeugung, dass wir alle zur Heiligkeit berufen sind, und vom Glauben an die Notwendigkeit für alle Christen an der Verwirklichung des Gebetes Jesu, dass sie alle eins seien, zu Arbeit. Dieser Glaube führte ihn dazu, sein Leben der Einheit der Christen zu widmen, und so wird er zunehmend als der erste Apostel der Einheit in Großbritannien anerkannt. Wenden wir uns also etwas näher diesem Thema der Einheit der Christen und dem Gebet für diese Einheit zu. Im Johannesevangelium lesen wir diesen Satz im Kapitel 12, Vers 21. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Dieses Jesuswort, dieses Gebet Jesu ist für uns alle Auftrag und Verpflichtung. Die Spaltung der Christenheit ist eine offene Wunde, ein Skandal und ein Hindernis für den Glauben. Und daraus ergibt sich für uns alle die Notwendigkeit des Gebetes für die wachsende Einheit unter den Christen. In diesem Zusammenhang habe ich einen Artikel gefunden in der Ecumenical Review aus dem Juli 1998, geschrieben von Dagmar Heller. Das ist ein englischer Artikel, aus dem ich jetzt zitiere. Der Titel dieses Artikels lautet »Die Seele der ökumenischen Bewegung, die Geschichte und Bedeutung der Woche für das Gebet für die christliche Einheit« vom 18. bis 25. Januar. In diesem Artikel wird die Geschichte dieser Gebetswoche kurz nachgezeichnet. Und die Verfasserin geht darauf ein, dass die Ursprünge dieser Gebetswoche schon zurückgehen bis ins 19. Jahrhundert. Und in diesem Zusammenhang weist sie hin auf die Gestalt und Persönlichkeit unseres Paters Ignatius Spencer, der zunächst anglikanischer Geistlicher war und dann zur römisch-katholischen Kirche konvertierte und der als erster den Vorschlag für ein gemeinsames Gebet für christliche Einheit im Jahre 1840 gemacht hatte. Mit John Henry Newman, dem späteren Kardinal, und Edward Pusey von der Oxford-Bewegung legte er in der anglikanischen Kirche einen Plan vor für ein gemeinsames Gebet. Das war schon nach seiner Konversion zur katholischen Kirche. Das waren wirklich die Anfänge zu dem, was wir heute als Gebetswoche für die Einheit der Christen kennen. Es gab dann später noch verschiedene andere Ansätze. So im Jahre 1897, als Papst Leo der 13. ein Dekret herausgab, dass die Tage zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten besonders dem Gebet für die Versöhnung zwischen den getrennten Brüdern, also zwischen den getrennten Christen, dienen sollte. Der eigentliche Beginn dieser Woche, dieser Gebetswoche für die Einheit, beginnt dann mit der Person ebenfalls eines anglikanischen Geistlichen, Paul Watson, der von 1863 bis 1940 lebte und der eine Gebetsoktav vorschlug vom 18. Januar, das damals eben eines der Kathedra Petri Feste war, bis zum 25. Januar, dem Fest der Bekehrung des heiligen Apostels Paulus. Und in dieser Gebetsoktav sollte man sich konzentrieren auf die Rückkehr der verschiedenen christlichen Kirchen zur Kirche Roms, zur römisch-katholischen Kirche. Denn Einheit für Watson meinte damals die Vereinigung mit Rom. Eine Gebetswoche in dieser Form wurde dann zum ersten Mal im Jahre 1908 abgehalten, ein Jahr bevor Paul Watson mit der Gemeinschaft, die er gegründet hatte, schließlich selbst konvertierte zur katholischen Kirche. Papst Pius X. gab dieser Oktav für die Einheit seinen offiziellen Segen und Papst Benedikt XV. Weitete die Übung dieser Gebetsoktav auf die ganze katholische Kirche aus. Das war im Jahre 1916. Schließlich gab es dann einen Abbé Paul Couturier, der von 1881 bis 1953 lebte und der im Jahre 1933 eine Form vorlegte, eine Form einer Gebetswoche für die christliche Einheit, die auch den anderen christlichen Gemeinschaften Raum gab und wo es nicht nur darum ging, für die Rückkehr nach Rom oder mit der römischen katholischen Kirche oder zur römisch-katholischen Kirche zu beten, sondern grundsätzlich um Einheit und Versöhnung unter den Christen. Und damit war die Grundlage für die heutige Gebetswoche für die Einheit der Christen gelegt. Es war dann vor allen Dingen auch das Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanums, das innerhalb der römisch-katholischen Kirche die letzten Schwierigkeiten im Blick auf eine solche Gebetswoche aller Christen behob. Und die heutige Situation besteht darin, dass jeweils eine lokale ökumenische Gruppe in einem jeweiligen Land einen konkreten Vorschlag, Materialien erarbeitet für eine solche, für diese Woche, die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Ja, in einem anderen Artikel wurde dann ebenfalls auf die Pionierrolle von Pater Ignatius Spencer hingewiesen, der als erster ein solches Gebet für die Einheit förderte und vorschlug. Und zwar war sein Gedanke immer am Donnerstag nach dem Vorbild des Herrn selber in seinem hohen priesterlichen Gebet in der Nacht vor seinem Leiden dieses Anliegen ins Gebet zu nehmen. Ja, soweit zur Geschichte dieser Gebetswoche für die Einheit der Christen, an deren Anfängen auch unser Pater Ignatius Spencer stand. Der bereits erwähnte Paul Couturier hatte dann im Jahre 1944 die Idee eines unsichtbaren Klosters, das im Leben eines jeden lebendig werden kann, wie er das beschrieb. Und aus dieser Idee entwickelte sich ein halbes Jahrhundert später in der Gemeinschaft Chemin Neuf das Net for God, also das Netzwerk für Gott. Und Paul Couturier schrieb damals 1944, wenn jeden Donnerstagabend am Gedenktag des Gründonnerstags eine immer größer werdende Zahl von Christen aller Konfessionen ein immenses, die Erde umspannendes Netz bilden würden, wie ein riesiges, unsichtbares Kloster, in dem alle aufgehen würden im Gebet Christi für die Einheit, wäre dies nicht der Anbruch des Tages der Einheit der Christen in der Welt? Ist es nicht diese Haltung des ernsthaften, tiefen und brennenden spirituellen Eifers, die der Vater erwartet, um die sichtbare Einheit zu verwirklichen? Soweit das Zitat Couturiers. Und wir erkennen daran, dass er den ursprünglichen Gedanken von Pater Ignatius Spencer hier ebenfalls aufgenommen hat, nämlich gerade den Donnerstagabend im Gedenken an das Gebet des Herrn um die Einheit an diesem Donnerstag jeweils sich in diesem Anliegen gemeinsam weltweit zu verbinden. Ja, soweit ein paar Gedanken zur Geschichte dieser Gebetswoche für die Einheit der Christen. Aber lassen Sie mich nun noch ein wenig zur Biografie von Pater Ignatius Spencer kommen. Im Januar 1840 besuchte Pater George Spencer, damals schon katholischer Priester, den Anglikaner John Henry Newman im Oriel College in Oxford. Er fragte ihn, ob er und andere von der damaligen Oxford-Bewegung bereit wären, jeden Donnerstag für die Einheit in der Wahrheit zu beten, so wie er und andere Katholiken es schon praktizierten. Wie der spätere Katholik Newman dann in seiner berühmten Apologia ausführte, hätte er insgeheim vor Freude lachen können und meinte auch tatsächlich gelacht zu haben. Andererseits zeigte er nach außen hin ein sehr unhöfliches Verhalten, indem er sich weigerte, mit Pater Spencer zu speisen, da er ihn damals für einen Abtrünnigen der Kirche von England hielt. George Spencer wurde als jüngster Sohn des zweiten Earl Spencer am 21. Dezember 1799 geboren und verbrachte den größten Teil seiner Kindheit in Althorp House, Northamptonshire, bis er 1808 nach Eton zur Schule ging. Nach 4 Jahren Eton studierte er privat beim künftigen anglikanischen Bischof Plumfield und ab 1870 im Trinity College in Cambridge, wo er in Mathematik mit sehr gut abschnitt. Als er sich 1819 auf die Grand Tour begab, war er, obwohl er schon um seine Bestimmung zum Geistlichen der Kirche von England wusste, ein junger Stadtmensch, wie er von sich selber sagte. Gegen Ende der Reise jedoch, während einer Vorstellung des Don Giovanni in einer Pariser Oper, hatte er ein Bekehrungserlebnis, als er sich wie Don Giovanni von einer Schar Teufel in die Hölle getrieben sah. Als Folge davon begann er im Jahre 1822 nun ernsthaft und engagiert seinen seelsorgerlichen Dienst in St. Mary in Brington. Ungeachtet der Wetterverhältnisse besuchte er fast täglich seine Armen und Kranken unter seinen 800 Gemeindemitgliedern. Er ging in die Hospitäler und Seziersäle, lernte Rezepte für seine Kranken auszustellen und gebrochene Glieder einzurenken. Auch führte er geistliche Diskussionen und suchte alle Nicht-Katholiken in der Kirche von England wieder zu vereinigen. Denn zu diesem Zeitpunkt hielt er die Lehre der katholischen Kirche noch für absurd. Eines Tages im Jahre 1829, etwa zur selben Zeit, da sein Vater bei der Verabschiedung des Gesetzes für die katholische Unabhängigkeit im Parlament dabei war, sah George den katholischen Priester von Northampton, Father William Foley, zu Fuß unterwegs in der Nähe der Kaserne. Dort lungerten einige Soldaten herum. George Spencer befürchtete, dass man Pater Foley beleidigen würde, und ging zu ihm hin. Und sie gingen zusammen weiter. Es war das erste Mal, dass er mit einem katholischen Priester ein Gespräch hatte, und es sollte nicht das letzte Mal sein. Am 30. Januar 1830 trat George Spencer zum katholischen Glauben über. Er ging dann nach Rom, um am Venerable English College für das Priestertum zu studieren. Im Jahre 1832, nach seiner Priesterweihe in der Kirche des heiligen Gregor des Großen, am Fest des heiligen Augustin von Canterbury, kehrte Spencer mit dem persönlichen Segen von Papst Gregor dem 16. nach England zurück, um seinen Dienst als Priester anzutreten in Walsall, West Bromwich und Dudley, wo er die Kirche errichten ließ. Zu den Protestanten in seinem Umkreis hatte er sogleich freundschaftliche Beziehungen aufgenommen. Im Jahre 1838, anlässlich eines Frankreich-Besuches, startete er dann seinen großen Gebetsfeldzug für die Bekehrung Englands, wie er das nannte. Er forderte alle auf, täglich ein Ave Maria in diesem Anliegen zu beten. Die Priester bat er, jeden ersten Donnerstag im Monat eine heilige Messe in diesem Anliegen zu feiern. Es war vor diesem Hintergrund, da er 1840 Newman den schon beschriebenen Besuch abstattete. Seit 1839 war er dann Spiritual am Oscott College. In seinen Ferien reiste er ab 1841 in ganz Irland umher und bat um Gebete für die Bekehrung Englands und die Heiligung Irlands. In England der frühen Mitte des 19. Jahrhunderts war er an fast allen Angelegenheiten der katholischen Kirche beteiligt, kaufte das Land, auf dem das Oscott College erbaut war, half seinem Freund Ambrose Phillips de Lisle, das Kartäuserkloster am Mount St. Bernard zu gründen, machte die Vincent de Paul Gesellschaft in England bekannt und ermöglichte es schließlich der Kongregation der Passionisten unter dem seligen Dominic Barbary, seinem guten Freund, nach England zu kommen. Am 21. Dezember 1846, seinem 47. Geburtstag, trat er schließlich selbst in das Noviziat der Passionisten in Aston Hall in Staffordshire ein. Unter dem Namen Pater Ignatius vom heiligen Paul, bekleidet mit dem Passionistenhabit und durch seine Ordensgelübde, die er im Januar 1848 ablegte, machte er die Erfahrung, dass seinem missionarischen Leben eine neue Dimension für seinen Gebetsfeldzug für die Einheit der Christen hinzugefügt worden war. Denn für dieses Ziel hatte der heilige Paul vom Kreuz, der Gründer der Passionisten, schon 50 Jahre lang gebetet, und es war auch stets Mittelpunkt des Ordenslebens des seligen Dominic Barbary gewesen. In den folgenden 16 Jahren predigte Ignatius Spencer nun die Passion Jesu Christi in ganz England, Schottland, Irland, in Frankreich, Belgien und auch in Rom. Und er bat seine Zuhörer, sich in Vereinigung mit dem Leiden des Herrn als Brandopfer der Liebe anzubieten, ihren getrennten Brüdern und Schwestern zuliebe, einen Ausdruck, den der selige Dominic Barbary geprägt hatte. In jedem Kloster- und Priesterseminar, das er aufsuchte, bat er um das Gebet in diesem Anliegen. Und als er zusammen mit seinem Mitbruder Pater Gaudentius Rossi Elizabeth Proud bei der Gründung der Schwestern vom Kreuz und Leiden hilfreich zur Seite stand, betraute er sie mit diesem Auftrag des Gebets für die Einheit der Christen. Am Abend des 27. September 1864 führte er in St. Patrick, Coatbridge in Schottland seine letzte Volksmission durch. Er gab den Gemeindemitgliedern eine kurze Schilderung seiner eigenen Bekehrung zum Katholizismus und sprach davon, wie sehr er die Bekehrung Englands wünschte. An diesem und den folgenden Abenden leitete er die Leute an, das Ave Maria für England, Schottland und Irland zu beten und belehrte sie über den 300-Tage-Ablass, den Papst Pius IX. Für jedes Ave Maria für die Bekehrung Englands gewährt hatte. An den folgenden 4 Tagen, neben heiligen Messen, Predigten und Mahlzeiten, nahm er von 6 Uhr früh bis 11 Uhr nachts Beichte ab. Und am Samstag, dem 1. Oktober 1864, hörte er weiterhin Beichte, bevor er den Zug nach Leith nahm, wo ihn ein anderer Auftrag erwartete. An der Anschlussstelle Carstairs entschloss er sich, bis zur nächsten Zugverbindung bei seinem mitkonvertierten Freund und Patensohn Robert Monteith in Carstairs Haus vorbeizuschauen. Er ging die Einfahrt zum Haus hinauf und fiel noch in Sichtweite des Hauses tot um, erschöpft von seiner Arbeit für die Einheit der Christen. Sein Heiligsprechungsprozess wurde 1992 durch den Erzbischof von Liverpool eröffnet. Seine sterblichen Überreste ruhen heute nahe bei der Grabstätte des seligen Dominic Barbary in der Kirche der heiligen Anna und des seligen Dominic in Sutton St. Helens in England. Das Gebet für die Einheit in der Wahrheit stand im Zentrum des Lebens von Pater Ignatius Spencer. Zu verschiedenen Anlässen schrieb er oft einen Bericht über seine Bekehrung, über seine Konversion, den er Zeitungen auch zur Veröffentlichung unterbreitete. Und in einem dieser Berichte äußerte er einmal: »Ich bin ein Bruder von Lord Spencer. Ich war einmal Geistlicher in der englischen Staatskirche. Im Jahre 1830 trat ich zum katholischen Glauben über und wurde 2 Jahre später katholischer Priester. Meine Familie und meine Landsleute müssen im Großen und Ganzen natürlich diesen Schritt als großen Fehler bewerten. Aber niemals, so meine ich, bin ich deswegen absichtlich der Unredlichkeit oder Unaufrichtigkeit beschuldigt worden. Als ehrlicher Katholik bin ich daran gebunden, zu glauben, was ich glaube und was zeitlich und ewig unendliche Konsequenzen für das Wohlergehen meiner Landsleute als einzelne Personen und als Nation hat, nämlich, dass sie zum katholischen Glauben zurückkehren sollen. Und ich habe mein Leben dem Ziel gewidmet, sie dahin zurückzuführen. Das hat er wirklich getan. Und Sie erinnern sich noch an jenen Besuch bei Newman in Oxford zur anglikanischen Zeit von Newman, der für George Spencer damals nicht so gut ausging. Und im Blick auf diese Begegnung mit Newman schrieb Spencer später einmal, indem er sich einer militärischen Metapher bediente: Ich segelte geradewegs in die Mitte der feindlichen Flotte und mein kleines Schiff wurde schrecklich zugerichtet und verbeult. Aber mit der Flagge auf der Mastspitze machte ich meinen Rückzieher wieder wett und hoffe eines Tages auf einen glorreichen Sieg. Damals konnte er noch nicht ahnen, dass Newman 5 Jahre später, 1845, vom seligen Pater Dominik Barbary in die Kirche aufgenommen werden würde. Heute mögen wir den Gedanken der Einheit der Christen für selbstverständlich halten und im Besonderen jedes Jahr in einer Gebetsoktav, eben in der Woche, Gebetswoche für die Einheit der Christen, darauf hinwirken. Doch in den Tagen von George Spencer lagen die Dinge ganz anders. Er war der Ansicht, dass Christus die katholische Kirche gegründet hatte und so konnte die Einheit nur von jenen erreicht werden, die sich wieder ganz mit Rom verbanden. Es war jedoch nicht sein Anliegen, dass Institutionen sich zusammenschlossen, sondern dass die Menschen sich trafen. Seiner Überzeugung nach konnte die Einheit durch gemeinsame, ehrliche Diskussionen erzielt werden, und so lautete eines seiner Leitmotive Einheit in der Wahrheit. In seinen Predigten betonte Spencer immer wieder, dass wir nur durch Gebet und geistige Erneuerung, durch Umkehr zu Christus, letzten Endes diese Vereinigung erreichen würden. Des Öfteren wies er darauf hin, dass eigentlich die Katholiken es nötig hätten, sich einer echten Bekehrung zu unterziehen, bevor sie von Protestanten erwarteten, dass diese sie nachahmen. Das Herz seines Gebetsfeldzuges oder der Vereinigung, die er in dieser Richtung gegründet hatte, war der Vorsatz, für die Bekehrung Englands zu beten. George Spencer erkannte, dass die Engländer von Natur aus sich eher widerstrebend in einer solchen Vereinigung zu engagieren schienen. Und er kämpfte auch bei dem Versuch, Klarheit zu schaffen, ob die Intention der Vereinigung ausdrücklich nur für die Bekehrung Englands sein sollte oder ob sie alle Protestanten und getrennten Christen der ganzen Welt, wie auch abtrünnige Katholiken, umfassen sollte. Schließlich entschied er sich für Letzteres. Ja, er hat sich in dieser Richtung wirklich abgemüht, unser Pater Ignatius. Und seine Missionsreisen führten ihn nicht nur nach Irland, wie es schon angeklungen war, sondern vom Juli bis Oktober 1844 bereiste George mit der Philips-Familie, mit der er befreundet war, auch Frankreich, Belgien und Deutschland. Er fühlte überhaupt immer eine besondere Sympathie für Deutschland und konnte Deutsch gut verstehen und hat auch Übersetzungen aus dem Deutschen ins Englische gemacht. 3 Monate lang arbeitete er hart, um für die Notwendigkeit des Gebets für England zu werben. Das Einzige, worum er bat, war Unterstützung in der Sache, Gebet und ein Ave Maria täglich. Seine Begeisterung war ansteckend und im Allgemeinen erhielt er von den Leuten eine positive Rückmeldung. Seine Methode war, vernünftig darüber zu argumentieren, dass Katholiken und Protestanten niemals die Wahrheit zu fürchten brauchen, da alle Wahrheit von Gott kommt. Häufig kam er darauf zu sprechen, dass er selbst ein anglikanischer Konvertit war und so aus eigener Erfahrung redete. Nachdem er von dieser Reise auf den Kontinent wieder nach Oscott zurückgekommen war, trafen während des ganzen Jahres 1845 viele Berichte über Bekehrungen und Kircheneintritte aufgrund der Oxford-Bewegung ein. Von besonderem Interesse für George waren natürlich die von Newman, Ward, Oakley und Faber. Sie alle hatten Oscott besucht. Wie schon in der Biografie angeklungen, trat am 21. Dezember 1846 George Spencer in die Gemeinschaft der Passionisten in Aston Hall bei Stone in Staffordshire ein. George erhielt den Habit unserer Kongregation und wählte als seinen Ordensnamen Ignatius vom heiligen Paul. Als er im August 1849 dann zu einer Reise nach Belgien und in die Niederlande aufbrach, hatte er wiederum drei Ziele vor Augen, um das Gebet für die Bekehrung Englands zu werben, Novizen zu finden, die sich der wachsenden Passionistengründung in England und Irland anschließen sollten, das heißt, die irische Gründung stand noch aus, und eben Geld zu sammeln, um seine Gemeinschaft zu unterstützen. Während er auf dieser Tour war, hörte er vom Tode Dominik Barberis und erfuhr, dass Dominik ihn zu seinem Nachfolger als Provinzial, das heißt als Oberer aller Passionisten in England und Belgien bestimmt hatte. Aber auch als Oberer setzte er sein Engagement für die Einheit der Christen fort, insbesondere für die Bekehrung Englands und die Wiedervereinigung mit der katholischen Kirche. In Irland bediente sich Ignatius dabei eines ziemlich geschickten Arguments, um die Leute zu ermutigen, für England zu beten. So wies er darauf hin, dass Jesus gesagt hatte, wir sollten für unsere Feinde beten, und wenn wir das täten, würden unsere Gebete sicherlich erhört werden. Er dachte sich, dass die Iren nur zu gut wüssten, dass die Engländer wegen der Art, wie sie sie behandelten, ihre Feinde wären. Wenn die Iren also für die Engländer beteten, so würde Gott zuhören und die Engländer würden katholisch werden und keine Feinde mehr sein. Bei seinem Gebetsfeldzug traf Pater Ignatius Spencer immer mit interessanten Persönlichkeiten zusammen. So zum Beispiel im Jahre 1856 traf er sogar auf Kaiser Napoleon III. In Frankreich. Und nachdem er ihm seinen Wunsch, dass England zum katholischen Glauben zurückkehre, erläutert hatte, gab ihm Napoleon 1.000 Franken für dieses Anliegen. Später, zu anderen Zeiten, hatte er auch Kaiser Franz Josef in Österreich kennengelernt und andere hochgestellte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Ihnen allen hatte er immer wieder dieses Anliegen vorgelegt, dieses Gebet für England. Natürlich hat er dies vor allem auch beim Papst in Rom getan, von dem er, wie wir ja schon gehört haben, verschiedene Ablässe für Gebete in dieser Richtung erlangen konnte. Ja, ein kurzes Schlusswort zu diesem reichen Leben, zu dem es natürlich noch viel zu geben, zu sagen, wo es noch viel zu sagen gäbe. Am Ende muss man sagen, der springende Punkt ist der, dass Pater Ignatius Spencer im wahrsten Sinn des Wortes ein Visionär war. Er ahnte bereits 1,5 Jahrhunderte im Voraus, dass das Zweite Vatikanische Konzil die Laien auch zu einer umfassenden Mitwirkung im Leben und im Apostolat der Kirche aufrufen würde und dass das ökumenische Verlangen gerade auch in unserer Zeit besonders stark sein würde. Man kann sagen, er war ein Mann voll Inbrunst und leidenschaftlicher Liebe zu England, einem England, von dem er hoffte, dass es eines Tages zum katholischen Glauben zurückkehren würde.
Pater Ignatius Spencer, Wegbereiter des Gebets für die Einheit der Christen. Das ist heute das Thema bei Spiritualität. Zu Gast im Studio in München ist Pater Gregor Lenzen. Wir haben jetzt ausführlich über das Leben des großen Mannes gehört, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem in England, aber auch ausstrahlend in mehrere Länder Europas hineingewirkt hat. Er war Pionier, Visionär und hat sein ganzes priesterliches Leben dem Ziel gewidmet, die Einheit der Christen wieder zu erlangen und vor allem eben die Rückkehr Englands zur katholischen Kirche. Das war einer seiner Schwerpunkte. Er hatte regelrecht einen Gebetsfeldzug für die Bekehrung Englands vollführt. Er hat besonders auch die Irländer dazu ermuntert und eingeladen, sozusagen aus der Geschichte heraus verstanden, auch für ihre Feinde zu beten. Viele von Ihnen wissen, wie heftig die Geschichte, die geschichtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Engländern und den Iren waren. Und wir haben immer wieder jetzt Parallelen gehört, wie eben auch in der Gesamtkirche, in der katholischen Kirche später infolge dieser Pionierleistung dieses großen Mannes, Pater Ignatius Spencer, wie das dann Fuß gefasst hat, dass es ja heute eine fixe Gebetsoktav gibt. Das hat seine Wurzeln auch bei diesem großen Priester des 19. Jahrhunderts. Pater Gregor Lenzen, wir haben viele Bezüge auch gehört, wie heute die Situation aussieht in der Ökumene Gebetsoktav für die Einheit der Christen. Wie könnte man das heute beschreiben, jetzt die Situation in England, was die Bekehrung Englands anlangt? Hat sich jetzt praktisch dieser Wunsch, diese Sehnsucht des Pater Ignatius Spencer erfüllt oder ist es noch auf dem Weg dorthin?
Ich muss sagen, zur Zeit von Pater Ignatius und auch unseres seligen Dominik Barbary war wirklich eine starke Erwartungshaltung da, dass diese Männer noch in ihren Tagen wirklich eine Vereinigung mit Rom erleben könnten, obwohl sie damals doch sehr von der Realität eingeholt wurden und auch eine gewisse Ernüchterung erfahren haben. Gerade unser seliger Dominikus, der ja Italiener war, aus Italien kam, die Passionistengründung in England vollzogen hat und er musste doch sehr klar erkennen und sehr bald in den ersten Jahren der Gründung, dass dieser Prozess nicht so schnell vorangehen würde. Nun, die katholische Kirche heute in England ist frei, sie ist keinen Restriktionen mehr unterworfen, das ist klar, das steht außer Frage, wobei es noch gewisse Benachteiligungen gibt. Es kann zum Beispiel kein Mitglied der Königsfamilie einen Katholiken heiraten, ohne dadurch Nachteile in der Thronfolge zu erleiden. Und genauso, glaube ich, darf auch kein Katholik Premierminister werden. Also es gibt noch gewisse Dinge, wo es deutlich wird, dass die Katholiken doch nicht so integriert sind im englischen Staatsgefüge, das einfach doch sehr von der englischen Staatskirche auch geprägt ist. Diese große Rückkehrbewegung, das ist abgeflacht. Es war um die Mitte des 19. Jahrhunderts tatsächlich sehr stark in Gestalt der Oxford-Bewegungen, dass es viele Konversionen hin zur katholischen Kirche gab, auch von berühmten und hervorstechenden Vertretern des gesellschaftlichen Lebens, eben Beispiel Pater Ignatius Spencer, aber auch andere. Das hat, glaube ich, auch aufgehört, obwohl es da und dort immer wieder auch Konversionen zur katholischen Kirche heute noch gibt, in bestimmten Zentren, aber nicht in einer Massenform. Ich meine, damals, als die anglikanische Kirche die Frauenordination eingeführt hat, da gab es schon eine gewisse Welle von Konversionen zur katholischen Kirche hin, aber auch das hat sich wieder etwas beruhigt.
Aber hat es nicht in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts einmal so eine kleinere Welle wiedergegeben, wo einige hundert Priester konvertiert sind, also anglikanische Seelsorger?
Ja. Das war im Zusammenhang mit der Frauenordination.
Ja. Also solche Punkte hat es gerade in England immer wieder gegeben.
Ja.
Ist das eine Ausnahmesituation, was speziell auf die anglikanische Kirche zurückzuführen ist, oder gibt es das in anderen protestantischen Kirchen auch?
Ja, in der anglikanischen Kirche haben wir ja das Phänomen, dass es die sogenannte Hochkirche und die Low Church gibt, also High Church und Low Church. Und die Hochkirche ist, jetzt möchte ich fast sagen, in mancher Beziehung katholischer als die katholische Kirche, auch von ihren äußeren Formen her, hat sie im Grunde alles bewahrt und noch mehr bewahrt, was also Ausstattung der Kirche und Messgewänder und Riten und so weiter anbelangt, während die Low Church dann doch wieder sehr sich entfernt hat von den Sakramenten, vom sakramentalen Prinzip und so weiter. Und die Mitglieder der Hochkirche neigen natürlich schon immer eher dann zu, sich nach Rom hin zu bewegen. Und von da aus dieser Richtung gibt es auch immer wieder Konversionen.
Sie haben ja auch erzählt, dass Pater Ignatius Spencer auch in seiner Methodik doch auch die Vernunft auch immer wieder ins Spiel gebracht hat und auch dass die Diskussion, also das Gespräch um geschichtliche Zusammenhänge und immer wieder der Hinweis, dass er selbst ja auch Anglikaner war.
Ja.
Und wäre das nicht ein Aspekt in der ökumenischen Bewegung, dass man ja den Ursprung, warum sich die englische Kirche ja von Rom abgespaltet hat, ja auf einen Mann zurückgeht, auf Heinrich den VIII.
Ja.
Das ist ja für mich auch als Katholik ein eigenartiges Phänomen. Ein Einherrscher dieses Volkes, der ja nachgewiesenermaßen auch gewütet hat, jetzt aus menschlicher Hinsicht, hat Menschen hinrichten lassen und er wollte unbedingt seine Scheidung erzwingen und die Zustimmung des Papstes haben. Und dass solch ein geschichtlicher Hintergrund, der wirklich beweisbar ist, ausreicht, ein ganzes Volk jahrhundertelang einfach von Rom abgespalten zu lassen.
Ja.
Das muss ja viele Engländer auch zum Nachdenken bewegen.
Das denke ich schon. Und das Stichwort von Pater Ignatius war ja Einheit in der Wahrheit. Und man muss tatsächlich dann sich die Wahrheit der Geschichte auch vor Augen führen. Und in der Oxford-Bewegung war es besonders der Gedanke an das frühe Christentum, an die Urkirche, die Kirche der Väter, was viele dann letzten Endes dazu bewegt hat, zu sehen und zu erkennen, dass das doch in der römisch-katholischen Kirche verwirklicht ist, dass man hier wirklich an den Anfängen, an die Anfänge wieder rührt, dass es hier eine Kontinuität gibt. Und das hat die meisten dann bewegt, eben diesen Schritt auch wieder zu tun, zur katholischen Kirche zurück.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal einladen, wenn Sie jetzt im Gespräch zugehört haben, den Vortrag von Pater Gregor Lenzen gehört haben über den großen Priester und Wegbereiter des Gebets für die Einheit der Christen, Pater Ignatius Spencer, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem gewirkt hat, in England, aber auch in vielen anderen Ländern Europas, also Impulse gesetzt hat in diese Richtung hin. Er war ein Visionär. Ich begrüße am Telefon Frau Aulbach. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe jetzt nicht alles gehört, aber die Hälfte womöglich. Und meine Gedanken gehen die ganzen Jahre eigentlich schon dahin, ich denke immer beim Thema evangelische oder auch die anglikanische Kirche, denke ich immer an das an den verlorenen Sohn. Und so kommt mir ganz einfach die Kirche vor, die evangelische Kirche und die anglikanische, die einfach weggegangen sind von der katholischen Kirche. Und sie kommen mir vor wie der verlorene Sohn, und es wäre doch allerhöchste Zeit, dass sie nach Hause finden. Das wäre das eine. Und dann hat der Pater gesprochen, am Donnerstagabend immer eine Andacht zu halten oder eine Gebetsstunde. Und da ist doch Radio Horeb eigentlich ganz toll dabei, denn es ist jeden Donnerstagabend die, wie heißt es jetzt wieder, ja, ich glaube von 9 bis 10 oder von 10 bis 11 diese Stunde in Gedenken an die an Jesu Leiden. Und ich würde sagen, es ist doch ganz ideal, wenn man da sich beteiligt. Dann ist man auch im Hinblick auf die Wiedervereinigung, tut man da etwas Gutes. Das wäre es eigentlich, was ich sagen wollte.
Ja, vielen Dank.
Bitte schön.
Für diese Ergänzung. Vielen Dank, auf Wiederhören.
Ja, auf Wiederhören.
Pater Gregor, das ist ja auch ein Generalthema der Passionisten.
Sicher. Also eine gute Anregung, wenn man dieses Gebetsanliegen da mit hineinnehmen würde am Donnerstagabend. Und wir Passionisten haben in der Tradition von Pater Ignatius Spencer sowieso die Tradition, dass wir immer nach dem Rosenkranz, den wir in der Gemeinschaft beten, noch ein Ave Maria, so wie er das immer wieder vorgeschlagen hat, anhängen für die Bekehrung, für die Rückkehr Englands zur Kirche. Das ist noch bei uns fest drin.
Langsam kommen wir heute bei Spiritualität zum Schluss unserer Sendezeit. Wir fassen noch einmal kurz zusammen. Es ist eine wunderbare Anregung auch durch diese Vorstellung des großen Pater Ignatius Spencer, dessen Seligsprechungsprozess ja bereits eingeleitet ist, der in England gewirkt hat als Konvertit. Der war Anglikaner, wurde dann katholischer Priester, und er war Pionier für das Gebet für die Einheit der Christen, Wegbereiter des Gebets für die Einheit der Christen. Damit beschließen wir heute die Sendung. Ich bitte noch am Schluss jetzt der Sendezeit um Ihren priesterlichen Segen, Pater Gregor.
Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke für die Gestaltung dieser Sendung. Es war eine hochinteressante Sendung über Pater Ignatius Spencer. Und alles Gute bis zum nächsten Mal.
Ihnen auch. Alles Gute.
Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein heute bei Spiritualität. Ich sage noch einen Dank an Frau Ingrid Seiringer, die die Technik betreut und weiter sie durchs Programm führen wird. Am Mikrofon jetzt verabschiede ich mich aus Hartberg in der Steiermark, Martin Löschberger.